Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm ein fulminantes Börsenjahr in den USA, das Rekordstände hervorgebracht hat, trotz Pandemie. Und das vor allem dank eines beispiellosen Höhenflugs der großen Tech-Konzerne. Mehr dazu gegen Ende dieser Sendung, in der wir auch einen Blick werfen in die Niederlande, wo es ab 1. Januar eine Frauenquote geben wird. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick auf die Finanzlage in den Bundesländern, die für 2 Jahre Pandemiebekämpfung gar nicht so desolat aussieht, wie anfangs befürchtet. Bislang haben die Bundesländer fast 60 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Vorne mit dabei der Freistaat Bayern, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab. Nicht nur dort lief vieles anfangs anders als gedacht, wie Jim Bob Nikschas berichtet.
Eigentlich hatten die Bundesländer wegen der vereinbarten Schuldenbremse keine neuen Kreditaufnahmen für das Jahr 2020 geplant. Doch die Corona-Pandemie machte diese Pläne zunichte. Um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bewältigen, haben die Länder allein 2020 über 100 Milliarden Euro an neuen Schulden genehmigt. Ausgeschöpft haben sie das bisher aber nicht. Wie die Umfrage ergab, nahmen die Länder 2020 und 2021 neue Kredite in Höhe von 57,6 Milliarden Euro auf. Fast die Hälfte davon entfiel auf die 3 großen Flächenländer, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Bayern ist mit großem Abstand Spitzenreiter bei der Neuverschuldung. Die Staatsregierung hat seit Beginn der Pandemie 10,1 Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen. In Baden-Württemberg waren es 9,3 Milliarden, in Nordrhein-Westfalen 8,1 Milliarden Euro. Mindestens 3 Bundesländer, nämlich Niedersachsen, Thüringen und Baden-Württemberg, wollen schon im kommenden Jahr mit der Rückzahlung der Schulden beginnen. Insgesamt aber haben die Länder wohl noch über Jahrzehnte an den Folgen der Pandemie zu tragen. Vor allem die wirtschaftlich Schwächeren wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin, die für ihre Verhältnisse sehr hohe Kredite aufgenommen haben.
Soweit Jim Bob Nikschas. Entgegenkommen dürfte den Ländern bei der Tilgung zumindest derzeit die Inflation, die 2021 mit einem Paukenschlag zurückgekehrt ist in Deutschland und auch in der Eurozone insgesamt. Ungewohnt hohe Teuerungsraten, die nicht nur die Kaufkraft schmälern und das Ersparte auf dem Konto, sondern auch die Schuldenlast von Bauherren, von Ländern und auch des Bundes. In der Bevölkerung jedoch wächst der Unmut und auch ein Unbehagen, dass die Inflation doch nicht, wie die EZB vorhersagt, vorüberziehen wird. Brigitte Scholtes blickt zurück auf das plötzliche Comeback der Inflation im Jahr 2021 und die Ursachen und beginnt da, wo ein solches erwartet wurde, aber dann nicht kam.
Mit einem Sprung bei der Inflationsrate hatten viele Experten zu Jahresbeginn gerechnet. Schließlich war da die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung in Deutschland ausgelaufen. Außerdem wurde in der Europäischen Union die Bepreisung von Kohlenstoffemissionen eingeführt. So lagen die Preise im Januar im gesamten Euroraum bei 0,9%, nach minus 0,3% noch im Dezember 2020. Im Rückblick kann man sagen, diese Raten haben sich deutlich nach oben entwickelt. Für November liegen sie bei 4,9% im Euroraum, in Deutschland bei 5,2%, nach 1,0% im Januar. Haupttreiber sind die Energiepreise und dieser Effekt verstärkte sich im Jahresverlauf deutlich. Allein die Gaspreise liegen derzeit 8-mal so hoch wie zu Jahresanfang, auch aus geopolitischen Gründen. Das macht es so schwer für die EZB einzugreifen. Doch immerhin zeigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der letzten Pressekonferenz Mitte Dezember Verständnis für die Auswirkungen auf die Verbraucher im Euroraum.
Inflation is very hard on consumers.
Es ist sehr hart für diejenigen, die konsumieren und das manchmal zu Preisen, die weit höher liegen als 3 Monate zuvor. Denn die höheren Rohstoff- und Energiepreise zeigen sich erst etwas später in den Verbraucherpreisen. Wir müssen reagieren und das tun wir schrittweise und unterstützen so den Weg in Richtung Inflationsziel.
Supporting, though, the journey that we make towards target.
Dieses Ziel sieht die EZB bei 2%. Stark steigende Preise belasten Geringverdiener weit stärker als andere, denn sie haben kaum finanziellen Puffer, um die Inflation auszugleichen. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gibt aber auch zu bedenken:
Wir wollen, dass fossile Energieträger teurer werden. Wir wollen, dass durch den CO2-Preis eine Reallokation stattfindet. Das ist wichtig für den Klimaschutz. Wir brauchen diese höheren Energiepreise für fossile Energieträger, einfach weil nur so wirtschaftlich die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen Anreize geschehen. Ich glaube, das muss man auch offen und ehrlich dazu sagen. Man muss eben bei dem Thema Inflation sehr genau anschauen, wo kommt es her, worüber hat man Kontrolle, worüber nicht, was ist sogar gewollt und was ist nicht gewollt.
Die Energiepreise sind das eine, strukturelle Faktoren das andere, meint Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Helaba, und verweist für Deutschland etwa auf den Fachkräftemangel, der womöglich zu steigenden Löhnen führen könnte.
Deswegen wird das Thema Inflation für Deutschland noch gravierender sein, als das für die Eurozone ist. Und deswegen ist es auch für die EZB so schwer, damit umzugehen. Einerseits, weil die Inflationsrate in der Eurozone ein bisschen niedriger ist und weil in manchen Ländern der Eurozone auch die Inflationstoleranz höher ist.
Und nicht zuletzt haben Material- und Lieferengpässe in diesem Jahr die Wirtschaft belastet. Auch hier drohe eine Verfestigung der Preisentwicklung, sagt Clemens Fuest, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
Wir haben sehr starke Signale von den Unternehmen, dass erhebliche Preiserhöhungen bevorstehen. Insofern muss die EZB ihre Politik ändern.
Die Notenbank lässt zumindest ihr Notfallkaufprogramm auslaufen. Aber EZB-Präsidentin Christine Lagarde machte Mitte Dezember nochmals klar, dass eine Zinserhöhung 2022 unter den gegenwärtigen Bedingungen sehr unwahrscheinlich sei.
Under the present circumstances, it is very unlikely that we will raise interest rates in the year 2022.
Und das gelte, obwohl die Notenbank eine Preissteigerung von 3,2% erwartet, also fast doppelt so viel wie zuvor. Diese Rate ist zudem weit entfernt von den selbstgesteckten 2%.
Über das Inflationsjahr 2021 und wie es weitergeht, Brigitte Scholtes. Bleiben die Zinsen niedrig, freuen sich in der Regel Häuslebauer, die einen Immobilienkredit aufgenommen haben. Und die Niedrigzinsphase, die hat schon Spuren hinterlassen. Die Baubranche boomt geradezu. Allerdings einen kleinen Schönheitsfehler gibt es dann doch. Handwerksbetriebe, vor allem solche im Bereich des Bauhandwerks, tun sich schwer bei der Nachwuchssuche, auch am Bodensee, wie Thomas Wagner berichtet im fünften Teil unserer Serie zur Mangelwirtschaft.
Sägen, Schrauben auf dem Balkon eines Rohbaus in Markdorf im Bodenseekreis.
Wir machen einen Terrassenbelag natürlich aus Douglasie. Wunderschön.
Jörg Blessing absolviert im dritten Lehrjahr eine Ausbildung zum Zimmerer und das in einem Alter von Mitte 30, also ungewöhnlich spät. Über Jahre hinweg hat er weit weg von Deutschland als Tauchlehrer gearbeitet. Als Corona kam, brachen die Touristen weg. Zeit für eine Umorientierung. Das Zimmererhandwerk hat es ihm angetan.
Ja, das Spannende ist für mich Hausbau, Holzhausbau. Da, ja, wie ich sage, das Produkt zu sehen am Ende auch. Ne? Und mir macht das einfach Spaß, nicht nur den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Ein Bürojob wäre einfach nichts für mich. Ich bin auch gern draußen an der frischen Luft.
Hinzu kommt, die Arbeit wird Jörg Blessing und all den anderen Frauen und Männern vom Bau so schnell nicht ausgehen. Weil
wir sind ausgebucht bis Ende nächstes Jahr. Gab's noch nie.
Freut sich Markus Veit, Inhaber eines Zimmereibetriebes in Owingen-Bielerfingen im Bodenseekreis und kann sich von den Zahlen des Statistischen Bundesamtes bestätigt fühlen. Demnach stieg der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im vergangenen August auf 7,8 Milliarden Euro. Der höchste jemals in einem Kalendermonat erzielte Wert und knapp 20% mehr als im August ein Jahr zuvor.
Warum das so ist, ist schwierig zu sagen, aber die Auftragslage ist natürlich wahnsinnig. Wir haben viel Renovation, wir haben die ganze energetische Sanierung, auch der Neubau.
Allerdings gibt es da ein Problem. Nachwuchs finden, Auszubildende, das fällt immer schwerer.
Wir merken jetzt die letzten Jahre, dass es schwieriger wird, auch für uns. Aber jetzt ein Maurer, ein Gipser oder ein Elektriker, die haben es noch viel, viel schwerer.
Nach einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung konnten Handwerkbetriebe hierzulande in diesem Jahr rund 54.000 Fachkräftestellen nicht besetzen. Am größten zeigte sich die Lücke im Bauhandwerk. Für Georg Kiltner, Geschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, ist das Grund genug, gegenzusteuern. Mit einer Art Charmoffensive für das Handwerk im Allgemeinen und für das Bauhandwerk im Besonderen.
Mit sich deutlich verändernden Berufsbildern, die in vieler Weise weggehen von, banal gesagt, viel Dreck und Staub, ja, sondern sich wandeln durch die Digitalisierung, durch modernste Verarbeitungstechniken.
Pickeln, Schaufeln, Steine aufeinanderschichten, klar, das alles gehört immer noch dazu auf dem Bau. Aber diejenigen, die eine Berufsausbildung im Bauhandwerk gemacht haben, arbeiten längst als eine Art Hightech-Experten auf der Baustelle.
Auch der Maurer, die Maurerin, die auf der Baustelle unterwegs ist, auch dort wird sehr viel schon von der Planung bis zur Umsetzung werden modernste Technologien eingesetzt. Die Baustoffe sind hochspannend, auch im modernen Bau. Und ja, da muss man eben einfach die jungen Menschen visualisiert, kommunikativ mitnehmen, dass sie einfach mal ein Gespür dafür bekommen.
Das aber ist im Moment gar nicht so einfach. Der Grund: Corona.
Jetzt ist natürlich so, dass wir auch bedingt durch die Pandemie in der auszubildenden Werbung große Einschränkungen hatten, sei es, dass eben in der Berufsorientierung hier keine Veranstaltungen stattfinden konnten, auch in Präsenz vor allem nicht, dass Messen nicht stattfinden konnten und so weiter.
Auch mit Praktika im Bauhandwerk ist es pandemiebedingt in vielen Betrieben gerade schwierig. Und trotzdem, dass Berufe im Bauhandwerk für junge Berufseinsteigerinnen und Einsteiger wieder attraktiv werden, hält Georg Kiltner für überaus wichtig. Schließlich hänge daran auch die Erreichung eines großen politischen Ziels, die Energiewende.
Gerade für Bau und Bauausbau sehe ich perspektivisch ein gigantisches Feld, auch in der Weiterbildung, in der Qualifikation, weil natürlich gerade die energetische Sanierung und das Beschäftigen mit regenerativen Energien unglaublich viel Technologie in sich trägt und das einen Beruf sehr spannend macht. Und junge Menschen erkennen eben auch, wenn sie so einen handwerklichen Beruf erlernen, gerade auch im Bau und Bauausbau, dann können sie einen aktiven Beitrag zur Energiewende beitragen. Und wenn sie das sich weiterentwickeln, auch, glaube ich, ist das eine gewaltige Perspektive.
Nachwuchs gesucht im Bauhandwerk. Teil 5 unserer Serie zur Mangelwirtschaft war das von Thomas Wagner. Frauen gesucht in Führungspositionen. Das gilt nicht nur hierzulande, wo die alte Bundesregierung im vergangenen Sommer mit einem Gesetz zur Zusammensetzung von Vorständen nochmals nachgeholfen hat. Auch in den Niederlanden fehlen Frauen in der Management-Ebene und auch dort hilft die Regierung nun nach langen Diskussionen mit einem Gesetz, das zum 1. Januar nun endlich in Kraft tritt und mehr Frauen in Aufsichtsräte, aber auch in Vorstände bringen soll. Dem entgegenstehen könnte allerdings, so vermuten die Expertinnen, mit denen Kerstin Schweighöfer gesprochen hat, die hohe Teilzeitquote in den Niederlanden.
Ein Quotum ist keine neue Maßregel.
Keine schöne Maßnahme, befand die zuständige Ministerin für Kultur und Emanzipation Ingrid van Engelshoven. Aber eine nötige, um endlich einen Durchbruch zu erzielen. Neben der 30% Frauenquote für die 100 börsennotierten Unternehmen verpflichtet das neue Gesetz die 5000 größten Unternehmen des Landes ganz generell zu mehr Diversität in den Vorstandsetagen. Sie müssen sich konkrete Ziele setzen, Aktionspläne zur Umsetzung ausarbeiten und beides zur Kontrolle jedes Jahr dem Sozialökonomischen Rat SEER vorlegen. Dieses Beratungsorgan von Kabinett und Parlament besteht aus Vertretern von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Regierung und war an der Gestaltung des Gesetzes maßgeblich beteiligt.
Die Motion ist angenommen.
Die beiden Kammern des Parlaments hatten es bereits im letzten Februar und September abgesegnet. Die Rechtsliberalen vom Premierminister Rutte waren bis zuletzt dagegen gewesen. Den Ausschlag aber gaben die Sozialisten. Auch sie gehörten zunächst zu den Gegnern einer Frauenquote von 30%. Aber nur deshalb, weil ihnen das geplante Gesetz nicht weit genug ging. Denn bei gut 2/3 der börsennotierten Unternehmen bestehen die Aufsichtsräte bereits zu 30% aus Frauen. Ganz anders bei den Vorständen. Da sind es nur knapp 14%. Dort sei eine Frauenquote angebracht.
Absolut.
Doch ein Anfang sei gemacht, findet auch die Amsterdamer Ökonomin Helene Mees. Sie gehört zu den Wegbereitern der Frauenquote. Aber, seufzt die 53-Jährige, die Frauen müssten schon auch wollen. Helene Mees ist die Frau, die den Begriff Teilzeitfeminismus geprägt hat und die Niederländerinnen als Deeltijd Prinzessjes bezeichnete. Als Teilzeitprinzessinnen.
Das sind inderdaad, dass sie die lauen witte Weintjes opnemen.
Weil sie lauen Weißwein schlürfend auf Terrassen sitzen, sich selbst nicht ernst nehmen und ein schlechtes Vorbild abgeben. Auch für ihre Söhne. Denn die denken, Frauen finden es nicht wichtig zu arbeiten. Wieso sollten wir dann Frauen wichtig finden?
Warum sollten wir Frauen relevant finden?
Damit hatte sich Mees den Zorn vieler Mitbürgerinnen zugezogen. Tatsache bleibt, dass nirgendwo sonst in der EU die Frauen so wenig arbeiten wie in den Niederlanden. Durchschnittlich 28,5 Stunden pro Woche. Ursache ist die hohe Teilzeitarbeitsquote. Darin sind die Niederländerinnen Weltmeisterinnen. 3 von 4 Frauen arbeiten in Teilzeit. In Deutschland ist es nur jede zweite Frau. Folge: Frauen in Führungspositionen sind die Ausnahme. Denn mit einem Teilzeitjob kann man keine Karriere machen, betont auch Monique de Vos vom Headhunterbüro Schass. Mit Spitzenpositionen sei es wie mit dem Spitzensport.
Der Topsport an der Top.
Für Gold reiche das nicht.
Aber dass du nicht part-time kannst werken, um Gold zu behalten.
Frauen, die im Job dennoch Ehrgeiz entwickeln, werden oft durch die hohen Kosten für die Kinderbetreuung gebremst und durch die Schulzeiten, die schlecht auf die Arbeitszeiten abgestimmt sind. Um die Niederländerinnen dazu zu bringen, mehr zu arbeiten, braucht es mehr als eine Quote. Das ist auch der neuen Regierung bewusst. Sie hat angekündigt, die Kosten für die Kinderbetreuung stark zu senken.
Aus den Niederlanden berichtete Kerstin Schweighöfer. Und wir bleiben beim Thema Spitzenpersonal und schauen nach Kalifornien in Silicon Valley, wo dieses heiß begehrt ist und aggressiv umworben wird, sodass Apple sich nun zu üppigen Bonuszahlungen genötigt sieht. Besonders herausragende Topkräfte bekommen in diesem Jahr zwischen 45.000 und 160.000 Euro zusätzlich. Was genau dahinter steckt, weiß Marco Schuler.
Mit den für Apple-Verhältnisse ungewöhnlich hohen Bonuszahlungen will der Konzern verhindern, dass Entwicklerinnen und Entwickler zu anderen Tech-Unternehmen abwandern. Das berichtet der Finanzdienst Bloomberg. Vor allem gegen den Nachbarn Meta, der früher mal Facebook hieß, richtet sich die Aktion. Denn Meta hat Apple in den vergangenen Monaten rund 100 Top-Kräfte abgeworben. Die jetzt ausgezahlten Boni bewegen sich umgerechnet zwischen 45.000 und 160.000 Euro. Besonders Mitarbeitende in den Abteilungen für das Chip-Design sowie in der Hard- und Softwareentwicklung sollen die Sonderzahlungen erhalten haben. Der Bonus wird in Form von Aktienpaketen bezahlt, die aber erst nach 4 Jahren unverfallbar werden. Vor allem bei den Themen Augmented Reality, bei Virtual Reality Headsets sowie Smartwatches dürften sich die beiden Unternehmen in den kommenden Jahren in die Quere kommen. Bereits vor einem Monat hatte Apple seinen Angestellten zusätzlich umgerechnet 900 Euro überwiesen, damit sie ihr Homeoffice ausbauen können.
Aus dem Silicon Valley berichtete Markus Schuler. Und es sind Tech-Schwergewichte wie Apple oder auch die Google-Mutter Alphabet, die die Börsen in den USA dominieren und in diesem Jahr auf immer neue Rekordstände gehievt haben, mitten in einer Pandemie wohlgemerkt. Die Jahresbilanzen, die können sich schon jetzt sehen lassen mit einem Plus von fast 30% bei der Technologiebörse Nasdaq 100 zum Beispiel. Und nach der Dow Jones wird das Jahr wohl mit einem Plus von knapp 20% beenden. Über eins der profitabelsten Börsenjahre überhaupt an der Wall Street berichtet Peter Mücke.
Wenn der Analyst Max Wolf vom Beratungsunternehmen Systematic auf das US-Börsenjahr zurückblickt, dann denkt er vor allem an eine gigantische Party. Die Wall Street hatte ein glänzendes Jahr. Sie haben sich vollgefressen an einem endlosen Risikogelage. Je rücksichtsloser du Risiken eingegangen bist, umso mehr hat sich das ausgezahlt. Eine Party mit einem makabren Beigeschmack wegen der Pandemie da draußen, aber auf jeden Fall ein Jahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Vor allem wegen des großen Erfolgs für viele Marktteilnehmer. Mostly for great success for many, many different participants. Dazu gehörten vor allem auch die Unternehmen, die sich 2021 erstmals an die New Yorker Börse wagten. So viele wie noch nie und die Neulinge haben so viel Kapital eingesammelt wie nie zuvor. Wofür Professor Jay Dyer, der an der City University und der Columbia Business School lehrt, eine simple Erklärung hat. Ich verkaufe nur etwas, wenn ich glaube, es gibt jemanden, der mir mehr bezahlen will, als die Sache wert ist. Ich war lange selbst Investmentbanker. Ich gehe an den Markt, wenn ich sehe, dass die Euphorie groß ist. Wenn ich als Insider sehe, das sind Leute, die mehr bezahlen wollen als das, was die Firma wert ist. In diese Kategorie dürfte auch der größte Börsengang dieses Jahres gehören. Vor einigen Wochen sammelte der Elektroautohersteller Rivian 12 Milliarden Dollar ein. Und das, obwohl das Unternehmen bislang nur Verluste gemacht und kaum mehr als 300 Pickup-Trucks und SUVs ausgeliefert hat. Hier geht es nur um die Zukunft. Ja, Rivian hat wichtige Unterstützer wie Amazon, aber das ist doch schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Historisch war es immer so, wenn das Versprechen, Geld zu verdienen, plötzlich weniger wertvoller ist als das eigentliche Geld verdienen, dann wird es heikel. Denn tatsächlich Geld zu machen ist am Ende viel schwieriger, als das nur zu planen. Und so stehen nicht nur hinter diesem Börsengang einige Fragezeichen. Der chinesische Fahrdienstanbieter Didi, der im Sommer rund 4,4 Milliarden Dollar eingesammelt hatte, zieht sich jetzt nach politischem Druck aus Peking schon wieder nach wenigen Monaten von der New Yorker Börse zurück. Überhaupt sei es ein verrücktes Jahr gewesen, sagt der Analyst Wolf und bleibt im Partybild. Große Partys enden, wenn sie zu voll sind oder außer Kontrolle geraten. Die Wall Street Party ist auf jeden Fall sehr voll. Die Geschichtsbücher werden darüber streiten, ob sie auch schon außer Kontrolle ist. Aber wenn man sich den Hype um NFT-Spaces oder Meme-Stocks ansieht, dann gibt es schon Anzeichen dafür, dass die Sache zumindest in einigen Bereichen ziemlich außer Kontrolle geraten ist. So sorgten erhebliche Kursschwankungen bei Kryptowährungen wie Bitcoin für Unruhe. Und Anfang des Jahres machten im Internet organisierte Kleinanleger Furore, als sie Aktien wie die des Videospielehändlers GameStop in die Höhe trieben und Hedgefonds enorme Verluste einbrachten. Für mindestens genauso problematisch hält Wolf die enorme Konzentration des Geldes in wenigen Unternehmen. Es steckt fürchterlich viel Geld in einem einzigen Bereich. 5 Unternehmen sind verantwortlich für mehr als 20% des Wertes des S&P 500 Index. Wie der Name schon sagt, das sind 500 Unternehmen. Diese 5 sollten also eigentlich nur 1% des Index repräsentieren. Stattdessen sind es 20%. Die Rede ist von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google. Und was heißt das alles nun für das Börsenjahr 2022? Nochmal Professor Daya. Wenn ich eine Kristallkugel hätte, dann wäre ich jetzt nicht im Radio, sondern auf irgendeiner Insel und würde Mojito trinken. Natürlich alkoholfreien, aber ich würde meinen Mojito genießen.
Sagt der New Yorker Börsenexperte im Beitrag von Peter Mücke. Und damit schalten wir zu Claudia Werle, die auch keinen Mojito in der Hand hat und auch keine Kristallkugel. Frau Werle, Sie können aber jetzt schon sagen, dass das Börsenjahr in Frankfurt auch ganz gut gelaufen ist, oder?
Heute ist der DAX zwar im Minus, minus 0,6%. Der steht jetzt bei 15.865 Punkten. Aber ja, wenn man das mal über das ganze Jahr sieht, trotz Corona-Pandemie, trotz der damit verbundenen massiven Einschränkungen, ist der DAX in diesem Jahr deutlich gestiegen. Sie haben das ja eben gesagt, das hat viel zu tun mit der Europäischen Zentralbank, die ungeachtet der steigenden Inflationszahlen an ihrer lockeren Geldpolitik festhält. Niedrige Zinsen veranlassen einfach viele, ihr Geld in Aktien zu investieren. Gut, und wenn man das jetzt mal vergleicht, wie steht der DAX da, wie stehen die Indizes anderer großer Finanzplätze da, welche Bedeutung haben die europäischen Börsen überhaupt im internationalen Vergleich? Da sind heute sehr ernüchternde Zahlen von der Unternehmensberatung Ernst Young und der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht worden. Denn die Weltbörsen werden mehr denn je von den großen US-Tech-Konzernen beherrscht. 8 der 10 wertvollsten Unternehmen der Welt kommen aus den USA. Apple, Microsoft, Alphabet, sie alle stehen ganz vorne. Und die Bedeutung Europas an den Weltbörsen, die nimmt immer weiter ab. Die Gewichte verschieben sich weiter Richtung USA. Und die zunehmende Digitalisierung trägt mit dazu bei, dass sich an diesem Trend wohl zunächst erst einmal nichts ändern wird.
Und auch Tesla hat Schlagzeilen gemacht. Es gab eine beinahe Kollision im All, die die Chinesen verstimmt hat. Daran beteiligt die Firma SpaceX von Elon Musk. Gibt es darauf denn eine Kursreaktion?
Tesla-Aktien im Computerhandel am späten Nachmittag gleich dem Minus. Die Empörung war groß. Chinesen rufen zum Boykott von Musk-Unternehmen auf. Man soll also auch keine Tesla-Aktien mehr verkaufen. Aber dazu muss man wissen, Tesla-Fahrzeuge sind in China sehr beliebt, zumindest bei denen, die es sich leisten können. Und ob es wirklich zum Boykott von Tesla-Fahrzeugen kommt, muss man erst mal sehen.
Dann schauen wir mal auf den DAX, auf die Einzelwerte. Die BaFin brummt der Deutschen Bank eine Millionenstrafe auf. Worum geht's da?
Der Fall liegt ein paar Jahre zurück. Es geht um Manipulationen bei wichtigen Referenzzinsen wie dem LIBOR und dem Euribor. Nachdem die Manipulationen aufgefallen sind, musste die Deutsche Bank, aber auch andere große Geldhäuser Milliardenstrafen bezahlen. Und nun hat die BaFin der Deutschen Bank noch einmal ein Bußgeld in Höhe von 8,66 Millionen Euro aufgebrummt. Deutsche Bankaktien werden daraufhin verkauft.
Schauen wir noch schnell auf den Euro. Was macht der?
Der kostet 1,1351 Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,31% und die Feinunze Gold 1.804,03 Dollar.
Claudia Werde war das. Vielen Dank. Über die belgische Kultur und warum die Proteste gegen Corona-Schutzmaßnahmen erfolgreich sind, gleich mehr in Kultur heute. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.